Hallo lieber Bila, schön, dass du für das Interview zugesehen. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Bela Rothenbühler. Ich bin freischaffender Autor und Dramaturg und Musiker aus Luzern.
Bei der Vorbereitung habe ich gar nicht gewusst, welchen Strang ich jetzt mit dem Bela so besprechen wo nicht schon irgendwie besprochen worden ist. Darum fange ich etwas anders an. Wann hat der Bela gemerkt, das, was ich Freude habe daran, kann ich auch noch meinen Lebensunterhalt oder mit dem kann man Geld verdienen oder mit dem bin ich, also habe ich irgendetwas geschaffen? Wann ist der Zeitpunkt gekommen?
Ah, das ist noch eine schwierige Frage an einen Kulturschaffenden. Wann findet man heraus, dass man Geld verdienen kann mit dem?
Und hat man mit dem ein Problem am Anfang?
Bei mir war es so, also gewisse Sachen, wie zum Beispiel in Bands spielen, das habe ich schon als Teenager gemacht und da haben wir nie über Geld oder die Möglichkeit vom Geld reden geredet, vom Geld verdienen geredet. Als ich dann angefangen habe, Theater zu machen, so im 2016 oder irgendwie so, dann ist auch irgendwie zuerst die Leidenschaft im Vordergrund gestanden und erst so mit der Zeit habe ich gemerkt, das müsste ich eigentlich langsam auch etwas abwerfen, so viel Zeit, wie ich da investiere.
Hat man das denn aber jetzt, wenn du so zurückschaust, wir sind etwa gleich alt, bei mir, wenn ich meine alten Elternberichte anschaue, heisst es immer so, die Jan hat ein grosses Redetalent von der einen Pädagogin und der andere Teil schreibt so, die Jan hat ein grosses Redebedürfnis. Also, dass Reden ein grosser Matchkey ist bei mir, ist immer schon klar gewesen, aber das Kultur und Theater und allgemein einfach sich ausdrücken. Ist das dir schon von klein an klar gewesen oder deinem Umfeld oder deinen Pädagogen? Oder wenn man jetzt so gemerkt, in dem Theater, ich weiß nicht, im Theaterclub oder so, dass man gesagt hat, hey, du dich da ein bisschen mehr drauf konzentrieren.
Ja, also so rückblickend habe ich schon das Gefühl, ja, Geschichten erzählen ist immer wichtig gewesen. Ich glaube, ich habe schon als kleines Kind bin ich recht ein Laberer gewesen und habe viel geredet und so. Und wichtig ist dann natürlich gewesen, dass ich in der Oberstufe im Kanti-Theater gespielt habe.
Okay.
Lustigerweise mit dem Damian Laboa, der heute noch mein bester Freund und engster Mitarbeiter ist. Also er macht meistens Regie in Projekten, die ich mitschaffe. Und wir haben irgendwie so als 12-, 13-Jährige so blöde Komödien gespielt. Und dort ist irgendetwas passiert, dass das wichtig geblieben ist.
Warum Komödie? Also ist das also der Zugang gewesen, der dich geformt hat? Oder welche Kunst oder was für ein Stilmittel hat dich als junger Mensch geprägt?
Wahrscheinlich hat mich schon die ganzen alten Komödien, die wir dort gespielt haben, geprägt. Das sind so Molière-Sachen und Plautus und so. Und gleichzeitig habe ich in dieser Zeit wahnsinnig viel so Depro-Britpop-Musik gehört und die ganzen Indie-Gitarre-Bands von den Nullerjahren. Wahrscheinlich ist das irgendwie so die Bandbreite von dem, wenn mich irgendetwas geprägt hat, was mich geprägt hat.
Wenn du sagst, jetzt machst du es seit dem 16. Und ich merke das selber, oder? Ich rede wahnsinnig gerne, ich schätze den Dialog. Und gleich, eben, es wird langsam Arbeit. Es kommt ein gewisser Grind rein, es kommt eine gewisse Routine rüber. Es gibt auch Sachen, die einem vielleicht in der Arbeit selber nicht gefällt, aber man weiss, es gehört zum Prozess dazu. Wie gehst du mit diesen Sachen um? Grind, Routine, so.
Ich wünschte, ich hätte da irgendwie so ein einfaches Rezept. So. Bei mir ist, und ich muss sagen, in all dieser Zeit als Kulturschaffende habe ich mega viele verschiedene Arbeitsrealitäten erlebt. Also am Anfang natürlich Gastrojobs gehabt und durch das irgendwie so ein Balance irgendwie zwischen Kulturschaffen und dem kulturfremderen Schaffen oder so. Und jetzt bin ich seit ziemlich genau fünf Jahren mache ich eigentlich nur noch Kulturjobs, was ein unglaublicher Luxus ist. Und mir hilft es extrem, dass immer noch sehr vielseitige Jobs sind. Also in der Musik ist es völlig anders zu arbeiten als auf der Theaterbühne oder so. Und ich glaube, wenn ich einfach nur Theater machen würde, zum Beispiel, so wie ich Kultur mache, dann würde ich recht schnell in eine Wand säckeln.
Bist du denn jemand, der extrem schnell die Insel herumhoppt? Oder bist du auch jemand, der sagt, jetzt bin ich wieder eine Zeit lang am Musik machen und nachher bin ich wieder am Schreiben, nachher bin ich wieder auf der Bühne? Wie muss ich mir das vorstellen? Weil du machst extrem viel.
Hey, ich arbeite jeden Tag an verschiedenen Sachen. Okay. So, also auch wenn ich, keine Ahnung, am Abend eine Lesung habe, bedeutet das, dass ich am Nachmittag noch ein Theaterdossier schreibe und am Vormittag noch Mails für irgendwie das schreibe und noch Sitzung habe für wieder andere Theaterprojekte. Also es ist eigentlich ein normaler Arbeitstag. Bei mir ist es Gumpen zwischen 4-5 verschiedenen Projekten.
Und wie entspannt sich der Bela?
Hey, jetzt habe ich gerade Ferien gemacht und bin ein wandern mit meiner Freundin im Wallis. Das war sehr, sehr schön. Mit wenig Leuten, weil es auch so schlechtes Wetter war in den Bergen. Das war ein sehr guter Ausgleich.
Und dann denkt es aber auch nichts, oder ist das so, dass es gleich immer irgendwo eine Hirnkammer triggert?
Hey, ja, ganz aufhören schaffen, das geht nicht, ja, natürlich. Okay. Weil, keine Ahnung, wenn man irgendwie Geschichten erzählen als Beruf hat und eine Leidenschaft für Geschichten hat, nachher fallen einem immer und überall Geschichten auf, wo man irgendwie noch etwas könnte daraus machen.
Und dann kommt so eine Geschichte vor deinem geistigen Auge und dann bist du Feuer und Flamme und dann suchst du dir ein Korsett, in welche Form es geht oder wie ist denn so ein Entschaffungsprozess beim Rotenbild?
Ja, das ist wirklich eine mega schwierige und wichtige Frage, irgendwie, wenn man ja, eine Geschichtenidee hat und so den Luxus hat, können Songs zu schreiben für Bands, aber auch können ein Theaterstück schreiben und wissen, dass man das produzieren kann. Das ist eine wahnsinnig spannende Frage, denn so in welcher Form würde die Geschichte am besten funktionieren? Viele Einschränkungen kommen ja sicher von der Länge her irgendwie, so wie lang trägt ein Witz oder wie lang trägt eine Geschichte. Und dann aber gerade die Frage, ob etwas jetzt ein Romanstoff ist oder ein Theaterstoff, das ist gar nicht so einfach.
Wie unterscheiden sich denn die zwei Stoffe?
Ich habe das Gefühl, der Roman hat ganz klar seine Vorteile drin, dass man irgendwie näher in die Menschen hineinschauen kann, dass man an einer Erzählinstanz so näher dran kann sein kann, wie man an einer Theaterfigur nie dran ist. Und das Theater auf der anderen Seite hat so den Vorteil, dass es so unmittelbar ist und dass man mit Menschen im Raum ist und irgendwie die Menschen sieht und schmeckt und spürt im Raum. Und das kann ein Roman natürlich nie leisten. So.
Nein, das ist wahrscheinlich mehr auf einen Moment ausgerichtet, oder? Wo halt ein Roman, der Moment ist dann einfach in der Geschichte so, wie er ist. Aber eben, je nachdem auf der Theaterbühne kann dann eben noch etwas passieren, weil es ja dann gleich über Menschen geht, oder?
Genau, ja, voll. Und gleichzeitig der Roman kann dann auch wieder, keine Ahnung, eine Situation auswalzen und sich Zeit nehmen für etwas und mal in die Tiefe gehen und mal Hintergründe aufzeigen, wo im Theater manchmal zu wenig Zeit dafür rum ist.
Ich habe mal eine Dokumentation gesehen über Bruce Springsteen und seine Songs sind ja recht bildgewaltig. Mhm. Und er sagt, das sind sicher so zwei Sachen, die sich wie soll ich sagen, gegenseitig befruchteten Film und Singen, aber er würde seine Songs nicht gerne als Film sehen, weil er natürlich jetzt auch, er hat einen Song über das ältere Haus. Mhm. Und wenn das würdest in einem Film abbilden, hast du schon eingenommen, wie du das ältere Haus gesehen hast. Im Song selber kann jeder sein eigenes ältere Haus interpretieren. Und darum sagt er, es braucht sich gegenseitig irgendwo, aber es ist gleich der grosse, feine Unterschied. Und ist denn das auch das, wo du dich immer fragst, was will ich eigentlich mit meinem Stoff oder mit meiner Geschichte wie aussagen?
Genau. Und ich finde, ja, die Songs sind da ein mega gutes Beispiel dafür, weil die funktionieren halt noch einmal völlig anders. Und wenn man irgendwie einen Song, ein Gedicht, etwas, wo dicht ist, wo auf ganz kurzer Zeit eine Geschichte erzählt, wenn man das würde probieren, so in die Länge zu ziehen, dann würde es verlieren, dann würde es kaputt gehen, bin ich ganz klar. Ich glaube, jede Geschichte hat eine richtige Form, sie drinnen zu erzählen.
Wie stehst denn du zu Adaptionen? Weil das ist ja immer so der, wenn man so diskutiert, oder vor allem ein Romanautor, wo ja extrem viel Werk adaptiert werden, ist ja der Stephen King. Jedes Buch ist ja von ihm adaptiert worden. Weil, und ich habe angefangen, das separat anzuschauen, schon, dass der rote Faden so stimmt. Und dann schaue ich aber, was löst das eine mit dem anderen aus? Weil das kannst du gar nicht vergleichen. Aber wie stehst denn du? Du hast auch eine kleine Adaption jetzt schon in deinem zweiten Buch. Schon nur auf Mundart und Schriftsprache, also Hochdeutsch. Ist das auch schon für dich eine gewisse Änderung gewesen, wo dann du gemerkt hast, jemand tut es jetzt auf Hochdeutsch also übersetzen?
Hey, das war ein wahnsinnig spannender Prozess. Ich war relativ nah an dieser Übersetzung dran. Ich habe wirklich schon die ersten Proben immer wieder gegengelesen. Und was mir allgemein auffällt, also der Übersetzer, der Uwe Dettier, der hat zuerst extrem nah am Original dranbleiben. Er hat auch die Schreibweise übernehmen und ins Hochdeutsche überretten. Und ich habe ihm dann fast müssen, oder wir alle haben ihm müssen Mut zusprechen, zu sagen, hey, komm, löse dich auch ein bisschen von der Vorlage. So.
Ja, weil und sonst verzehrst du dich, oder?
Genau. Und ich glaube, es gibt auch so etwas wie falschen Respekt, wenn man irgendein Kulturprodukt will in eine andere Sprache oder in ein anderes Genre übersetzen. Ich glaube auch bei, keine Ahnung, wenn man aus einem Roman einen Film macht, da bin ich grundsätzlich sehr offen dafür. Und ich meine, es ist ja immer auch zuerst mal ein riesiges Kompliment, wenn überhaupt mal jemand etwas von dir übersetzen will oder noch in eine andere Form bringen oder so. Ich finde aber gleichzeitig, es ist wichtig, dass sich die Leute auch Freiheiten nehmen und auch wie so die Zwänge vom neuen Medium ernst nehmen und dann nicht einfach so ein Originalprodukt so.
Immer der Vergleich, weil so tust du ja dann irgendwann auch die zwei Formen nicht mehr geniessen.
Ja, genau. Und ich meine, der Film hat völlig funktioniert völlig anders als das Buch, funktioniert anders als der Popsong. Verschiedene Sprachen funktionieren verschieden. Und darum ist, wenn man irgendwie das Original so als heilig anschaut, ist das nie eine gute Ausgangslage für eine Adaption, finde ich.
Ja, das wäre jetzt so meine nächste Frage, wenn man jetzt so deinen Wirkungsgrad anschaut. Fehlt ja noch ein grosser Kelch. Das wäre ja irgendwo ein Film oder irgendetwas im Filmischen. Geistert das auch irgendwo am Horizont rum? Oder ist dir das völlig gleich? Oder würde es dich auch mal reizen? Weil ich nehme dich auch schon als sehr experimentierfreudig wahr.
Mhm. Also Film und Serie sind tatsächlich, die sind am Umgeistern sozusagen. Jetzt beide Bücher, die ich geschrieben habe, Provinzhauptstadt und Polyphon Pervers, sind jetzt gerade Teams dran, die Verfilmungen finanzieren.
Okay.
Bei der Provinzhauptstadt gibt es jetzt schon ein Drehbuch, das jetzt in der siebten Version oder so überarbeitet wird gerade. Ich habe dort selber nicht mitgeschrieben, sondern immer wieder mal von außen drauf geschaut. Und
ja, da kommt irgendwie passiert auf.
Ja, genau. Aber das ist gerade so ein super Beispiel, weil das ist ein Roman, wo die Erzählerstimme irgendwie viel Raum einnimmt und er ist ein Laberi und erzählt und schweift ab und so. Und das kannst du natürlich in einem Film nicht bringen, dass einfach jemand beim Labern zulässt. Das ist als Roman oder vielleicht als Hörbuch oder in Podcast-Form ist das spannend, aber auf einem Film einfach nicht. Und darum ist die grosse Herausforderung jetzt gerade für einen Regisseur, das zu übersetzen in etwas Szenisches, wo Menschen aufeinandertreffen, wo irgendwie Konflikt im Raum ist. Und das ist eine höllisch schwierige Arbeit, wo ich auch grossen Respekt habe, vor allem, wie das könnt.
Ja, darum ist auch faszinierend mit Drehbüchern dann funktionieren oder eben geschrieben werden. Oder? Weil du bist ja dann am Schreiben, aber bist eigentlich für ein anderes Medium am Denken, kann ich mir vorstellen. Hast du auch schon mal ein Drehbuch so geschaffen für das Medium Film?
Eben noch gar nicht. Okay. Und jetzt bei Polyphon Perverse, wo auch eine Filmproduktionsfirma eine Serie daraus machen will, dort werde ich dann im Writers Room dabei sein, wenn das dann klappt, wenn dann der Kohle zusammenkommt. Und ich bin sehr gespannt auf das, gerade eben, was wirklich außerhalb von meiner Komfortzone ist.
Du redest immer auch von Kultur und mir selber, also ich bin auch im Kleintheater mit Kultur unterwegs. Was ist für dich der Unterschied zwischen Kultur und Unterhaltung?
Das ist natürlich eine riesige Frage. Also Kultur komplett ohne Unterhaltung ist ja eigentlich nicht denkbar. Mhm. Oder es ist eine sehr schlechte Kultur. Und Unterhaltung, die überhaupt keinen kulturellen Wert hat, ist auch fast nicht denkbar, sozusagen. Ja. Also ich sehe auch bei Unterhaltungsphänomen, sage ich jetzt mal, wo viele Leute darauf abschauen, sehe ich häufig, es hat schon eine kulturelle Komponente. So. Darum glaube ich, es ist ein Spektrum, irgendwie, wie unterhaltsam das deine Kultur soll sein und wie kulturell wertvoll deine Unterhaltung soll sein.
Hat deine Kultur dich auch schon an deine Grenzen geführt? Und wenn ja, wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, der Schöpfungsgrenze hat sie mir ein paar Mal geführt, zum Beispiel.
Aber so, weißt du, so Sachen, wo du selber gemerkt hast, jetzt geht irgendwie ein Gedanke so wild, dass ich gar nicht gewusst habe, dass ich so einen Gedanken kann.
Hey, das passiert zum Glück ab und zu. Nein, dass man überrascht wird von eigenen Ideen oder irgendwie so. Das habe ich noch ganz gern. Also weißt du, nicht so irgendwie überwältigt werden, dass man nachher nicht mehr weiss, wo ein und aus und irgendwie so. Aber so, wenn einem eigene Ideen überrascht, manchmal ist das wunderschön, finde ich.
Und bist dem Gedanken auch mal nachher, wo die Ursprungsgedanke so herkommt, wo dann plötzlich von unten oder von der Seite ins Hirn hineingepflanzt wird. Von wo dort der Ursprung kommt, wenn man ja selber davon überrascht wird, dass man in so einen Gedankenfunken hat.
Da bin ich nicht so gut drin, dass er wirklich in mir zu graben irgendwie und mich zu fragen, woher das so eine Spinnerei kommt oder so. Aber das ist auch gar nicht das, was mich so interessiert. So, mich interessiert dann mehr so, ja super, und was machen wir jetzt mit dieser blöden Idee?
Eigentlich
dankbar,
dass etwas kommt und dann genau. Einfach mit dem, was man nicht bekommt, schaffen.
Genau. Und irgendwie schauen, wie man das anderen gegenüber kann vermitteln und erzählen. Das finde ich immer das Spannendste.
Wie ist so Kulturbranche für dich jetzt in der Schweiz? Also wenn du so müsstest mit 3 Schlagwörtern beschreiben.
Ich genieße es, dass die Kultur in der Schweiz erstens sehr divers ist. Ich meine da nicht die Diversität der Menschen, sondern ich meine die Diversität der Medien und der Sparten und der Formen. Und jede Nische hat irgendwie ein ist präsent auch in kleinen Städten. Ich glaube, in Luzern, das ist eine relativ kleine Stadt mit 80'000 EinwohnerInnen. Auch in so einer kleinen Stadt ist einfach so, das Angebot ist extrem divers. Und das finde ich sehr schön an der Schweizer Kultur. Das hängt damit zusammen, dass sie zweitens verhältnismäßig reich ist. Also wenn man es vergleicht mit den Geldern in den Nachbarsländern, da sind wir extrem privilegiert. Und drittens, was gibt es noch zu sagen über die Schweizer Kultur so pauschal? Ich habe es gern, dass sie immer wieder in einem guten Sinn lokal ist. Also, dass man in Luzern durchaus immer wieder Theater macht, wo sich mit dem Ort auseinandersetzt. Und das finde ich grundsätzlich etwas Schönes.
Und wenn wir jetzt ein Spiel machen mit der Unterhaltungsbranche von der Schweiz, gibt es da Unterschied?
Ja, das ist die Frage. Was verstehst du denn unter Unterhaltungsbranche?
Ja, die hat eben die Frage, oder? Weil in deinem zweiten Buch ist ja das dann immer ein bisschen so versteckt, dass die Leute eher verstehen, was man unter Kultur versteht, wenn man Unterhaltung schreibt. Darum habe ich jetzt mit dir das ein bisschen erkennen, ob jetzt du auch irgendwo da einen Faden ziehst.
Hey, ja, ich glaube, die Unterscheidung macht gar nicht so einen grossen Sinn. Ich meine, logisch kann man jetzt irgendwie sagen, so in der Sprechtheaterszene schaut man natürlich immer auf die Musicalszene runter zum Beispiel. Und da kann man sagen, ja, die machen den Unterhaltungsteil vom Theater. Aber ich meine, die Übergänge sind wahnsinnig fließend. So.
Vor allem, wenn man Kantonsgrenzen anschaut, die sind ja auch fließend. Was ich würde sagen, ist, wo der grosse Unterschied ist, Kleinkunst ist halt wirklich ein Kunststecken mit kleinen Theatern und so. Das glaube ich, da kannst du mich aber korrigieren, so eine Kleinkunstszene wie die Schweiz hat jetzt nicht nur vom Kleintheater Luzern, sondern allgemein sind wir auch da sehr anders wie andere. Natürlich hat Deutschland Theater, aber die sind dann eher grösser als die Kleinkunst. Form, die jetzt die Schweiz gewählt hat. Also sehe ich das falsch?
Ich muss sagen, dass ich in Deutschland noch mega selten so irgendwie in kleinen Kunsthäusern war. Wenn ich in Berlin bin, dann gehe ich immer in die ganz grossen Theater, die Volksbühne und irgendwie so. Darum kann ich da gar nicht richtig mitreden. Ich glaube aber schon, dass vielleicht hat es auch irgendwie mit der Kleinteiligkeit von der Schweiz zu tun, dass so die Kleinkunst-Sachen, wo wirklich so eine Person auf der Bühne und das ist schon gut, dass das da schon einen grossen Stellenwert hat. Das ist etwas Schönes.
Welche Künstler oder Künstlerin hätte ich momentan ein bisschen im Griff?
Im Griff.
Oder wo du einfach so sagst, die hat mich jetzt inspiriert, wegen irgendetwas positiv oder negativ, und wo du dich selber auch hast vielleicht hinterfragen.
Ja, schwierig. Ich habe jetzt den Sommer genutzt, um wahnsinnig viel zu lesen. Und ich habe ein paar spannende Sachen gelesen.
Was hast du gerade gelesen?
Jetzt gerade bin ich zum Beispiel an die Zeuginnen. Das ist die Fortsetzung von der Report der Magd. A Handmaid's Tale von Margaret Atwood, glaube ich. Und das ist jetzt so, das ist wahnsinnig spannend. Das ist so eine christliche Dystopie in den USA. Was würde passieren, wenn so die Ultra-Fundamentalisten an die Macht würden kommen?
Der Bibelgürtel so.
Genau. Und vor allem geht es darum, was mit den Frauen passiert, wenn so die Ultra-Fundis an die Macht kommen. Und den ersten Band habe ich schon mega gerne gelesen. Und «Die Zeuginnen» ist ein Buch, das ich allen empfehle. Ein Wahnsinnsroman.
Ja, danke für den Tipp, weil ich suche immer wieder auch gute Hörbücher oder so. Und dann gehe ich mal schauen, ob es das gibt. Ja, wenn man jetzt so sieht, Kultur im Wandel, wenn jetzt du so schaust, wenn jetzt du jetzt fast 10 Jahre auf der Kultur so aktiv bist, wie haben sich die 10 Jahre für dich in der Aussenwahrnehmung, aber jetzt auch für dich geändert?
Also.
Oder verändert?
Ja, in Bezug auf meine Arbeit. Ich glaube, das Schöne am Kulturschaffen ist ja, dass man wahnsinnig mit vielen spannenden Menschen konfrontiert wird und von allen irgendwie ein bisschen etwas mitnimmt und ein bisschen etwas lehrt. Und ich glaube, ich habe noch nie vorher in meinem Leben in so kurzer Zeit so, mich so weiterentwickelt und so viel gelehrt, wie während der Zeit, in der ich Theater mache und Kultur mache. Weil es ist einfach, Unterhaltung auf einem extrem hohen Grad. Man wird mit so vielen spannenden Leuten konfrontiert, dass man durchgeschüttelt wird, charakterlich.
Wenn man jetzt so dein Arbeiten anschaut, wir haben das vorher schon im Vorgespräch diskutiert, was gibt dir Schreiben momentan?
Also mir gibt es extrem viel. Ich meine, so das Handwerk selber, das finde ich gar nicht so spannend. Einfach mehr so.
Auch Lektoren, die dann das noch ein bisschen die schöne Form drücken.
Ja, es ist schon auch. Ich nehme es zurück. Ich finde so, das Schleifen ist schon auch ein spannender Prozess und so. Aber das Spannendste ist für mich, dass ich, keine Ahnung, irgendein Thema, das mir wichtig ist, dass ich mich dort voll einlesen und reinschmeissen kann und die Möglichkeit habe, ein paar hundert oder ein paar tausend Leuten eine Geschichte zu erzählen, wo etwas, das mir wichtig ist, das ist der absolute Traum.
Wie sieht denn so ein Schreiballtag aus von Bela?
Ich schreibe eigentlich nur am Abend, von häufig irgendwie am 8. Jahr und habe so die besten Stunden, 9 bis 1 oder irgendwie so. Genau, ich probiere, dass ich extrem ungefiltert tue, einfach probiere, das so rauszukotzen, die Texte. Und dass ich dann in einem zweiten Schritt das wirklich sehr super anschaue und korrigiere und ordne und kürze und so. Also ich probiere, die zwei Instanzen so vom Produzieren und vom Korrigieren auseinanderzuhalten.
Und wenn kommt die Recherche, die muss ja vorher kommen, oder?
Genau, die passiert am Tag sozusagen. Also wenn ich am Schreiben bin, dann bin ich auch wahnsinnig viel am Lesen. Sowohl Fachliteratur, die man irgendwie braucht, um irgendwie fundiert schreiben, also auch einfach gute Romane, um immer einen guten Ton im Ohr zu haben. Also.
Eben, du hast jetzt von guten Romanen geredet, aber welchen Roman würdest du jetzt, wo du sagst, der hat meinen Schreibstil wie auch mitgeprägt? Oder die Reihe oder die Autoren? Oder?
Da gibt es ein paar Sachen, die ich schon als Teenager gelesen habe und die mega wichtig waren. Die Bücher von Sven Regener einerseits. Die ganzen Wolf-Haas-Krimis sage ich immer wieder, weil die haben so einen tollen Ton, den ich auch immer probiere, so ein bisschen mich daran zu orientieren. Dass ich überhaupt angefangen habe, Schweizerdeutsch zu schreiben, hängt viel mit der Goli Beneg von Pedro Lenz zusammen. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Namen.
Also könnte man eigentlich davon ausgehen, wenn ich jetzt so überschreibe mit dir rede, könnte so die Augen anfangen, dass der Bela an einem dritten Buch könnte sein? Oder ist er einfach ein bisschen für sich am Schreiben? Oder kann man da schon ein bisschen etwas erzählen?
ja, ich bin an einem Buch dran. Das mal auf Hochdeutsch. Jetzt probiere ich mal, ob ich kann auf Hochdeutsch schreiben.
Ist das eine andere Herangehensweise? Wie geht das?
Eigentlich nicht. Also es ist eigentlich keine Ahnung, so wie man für jede Geschichte ja wieder herausfinden muss, soll das jetzt ein Lied oder soll das jetzt ein Theaterstück sein, muss man sich halt auch für die Sprache entscheiden, zuerst am Anfang mal. Und bei dem hatte ich das Gefühl, weil das ein Stoff ist, der nicht so schweizzentriert ist und wo idealerweise so ein bisschen, wo die Geschichte in ganz Europa spielt und auch nicht nur die Schweiz betrifft, habe ich gefunden, das ist doch jetzt eine gute Gelegenheit, um es mal auf Hochdeutsch zu probieren.
Ich bin gespannt. Aber jetzt sind wir so in der zweiten Jahreshälfte, wenn man jetzt einen Ausblick macht, was beschäftigt der Bela, wo sieht man den Bela, was macht der Bela jetzt in der zweiten Jahreshälfte so, oder anfangs nächstes Jahr?
Jetzt habe ich mehreres, wie immer. So. Einerseits habe ich das grosse Glück, dass ich jetzt mit der deutschen Übersetzung von meinem letzten Roman ein bisschen in Deutschland kann lesen kann. Cool. Und das sind jetzt so 4, 5, 6 Termine im Herbst. Freue mich sehr drauf.
Glaube ich.
Macht einfach Spass.
Ist auch ein gutes Buch.
Ja, danke.
Bis gerade so am Apple Books Reader, weil ich eben ein bisschen Probleme habe mit den Grössen von den Buchstaben, kann ich es eben digital ein bisschen so anpassen, dass man ein bisschen besser fürs Auge ist. Also ich bin gerade am Lesen.
Das super.
Hat mich in meinem Band, also in den Band gezogen.
Ach, mega schön. Das freut mich mega. Hey, aber auch im Theater mega viel vor. Im September nächste Premiere von einem Stück von Christoph Felme, das Nina Halpern inszeniert. Dort geht es um die Frage, wie man Atommüll kennzeichnet, dass er auch in 100'000 Jahren noch als solcher sichtbar ist. Und das ist eine spannende Frage, wo auch ein bisschen Witz zulässt, sozusagen. Und dann zum Beispiel im Oktober spielen wir den Hamlet wieder. Das war ein grosses Projekt von der freien Theaterszene in Luzern, mit dem wir 5 Kollektive zusammengearbeitet haben. Und so weiter und so fort. Im November ist wieder die grosse Menschenschau, auch wieder ein spannendes Projekt. Es gibt ein Theaterherbst mit ab und zu so Lesereiseausflügen.
Wieder ein bisschen mehr so dein Buch. Wie ist so die Zusammenarbeit mit Simon Felber?
Ha! Hey, mega schön, immer noch, immer wieder. Jetzt habe ich auch wieder gerade letzte ihre 30 Songtexte abgegeben, die sie daraus auswählen für ein Projekt. Und ich finde das extrem schön. Simon fragt mich immer wieder mal für irgendein Projekt, für eine Band, für einen Chor oder irgendwie so, ob ich ihr Texte machen würde. Geht mir häufig so ein bisschen Themen vor, die sie interessant findet. Und nachher habe ich aber einfach die maximale Freiheit und tue einfach Songtexte auf Voraus produzieren und sie darf dann auswählen. Und ich werde dann immer wahnsinnig überrascht davon, was sie daraus macht. Und das sind die schönsten Momente, weil sie macht immer so schöne Sachen daraus, aber häufig auch Sachen, die ich nicht erwartet hätte.
Und gleich siehst du wahrscheinlich immer wieder irgendwo einen Kern, wo du ja gleich auch aussagen wollen. Da sind wir wieder in dem Moment angefangen haben mit Adaption und neuen Feldern oder von der eigenen Kunst.
Voll, ja. Und Simon ist halt eine Musikerin, die ein sehr hohes Textverständnis hat, was man leider nicht von allen sagen kann. So, aber mir ist jetzt noch nie passiert, dass sie etwas falsch verstanden hat oder komplett falsch verstanden hat von diesen Texten. Und ja, gleichzeitig ist es natürlich dann eine Übersetzungsarbeit vom Text zum Lied. Und das ist etwas Magisches, irgendwie, so die Übersetzungen, die ich auch nicht richtig verstehe.
Ja, das nimmt mich wunder, wie lange ist deine Kunst und wann lasse sie in die Freiheit?
Das ist eine schöne Formulierung. Keine Ahnung. Ich finde es gar nicht so wichtig, etwas als meine Kunst anzuschauen, okay. Amix. Weil, ja, im Theater ist das ja das ist so ein Extrembeispiel. Dort kann man eh nicht sagen, wo meine Arbeit anfängt und die Arbeit von den anderen aufhört oder irgendwie so. Das ist immer ein Teamprojekt. Und jetzt auch eben bei so Musiksachen wie mit der Simon. Es sind fließende Übergänge irgendwie.
Nein, und man merkt einfach, vor allem auch, ich glaube, wenn man jetzt so das Interview hört, oder so geht es mir, es ist mehr die Vielfalt, also mehr das Können in verschiedenen Welten umzuhopsen und ein bisschen auszuprobieren, das, was dich antreibt.
Absolut, absolut. Und ja, also der Gedanke von Autorschaft irgendwie, dass man so völlige Kontrolle hat über einen Text oder ein Produkt oder so, das finde ich amigs gar nicht so spannend. Auch die Bücher, die ja am krassesten irgendwie von mir sind, ja. Auch bei denen haben ja x Leute mitgeschafft vom Lektorat und vom Korrektorat und auch wie der Text dann gesetzt ist, macht irgendwie etwas.
Ist auch eine eigene Kunstform.
Absolut, fast, absolut. Und darum, sogar bei dem ist es am Schluss ein Team-Effort. Und ich habe immer Freude, wenn ich irgendwie Teil darf sein von einem schönen Kulturprodukt. Und da ist mir eigentlich gar nicht wichtig, dass ich jetzt auch den grössten Teil von der Arbeit gemacht habe oder nur einen kleinen Teil dazu beigetragen habe.
Nein, und das merkt man auch. Und darum freue ich mich auf alles, was du noch rausbringst oder auch so zum Nachdenken bringst. Ich wäre eigentlich fertig mit meinem Set, aber wie jetzt jeder Gast oder Gästin, darf auch noch uns gegenüber mir ein, zwei Fragen stellen.
Hey, ja, extrem gern. Ich weiss, dass es auf meine Frage wahrscheinlich nicht so eine mega kurze, einfache Antwort gibt.
Aber du weißt, meine Zuhörerinnen wissen, dass ich gerne Monolog kann. So, also, darum schießt es.
Aber gleich ja, wirst du müssen vereinfachen, nehme ich an. Weil ich bin das Theaterprojekt am Andenken im 27, im Kleintheater. Und das Kleintheater, was ja absolut grossartig ist und mega ein Vorreiter in der Schweiz, tut in Zukunft an den produzierenden Kollektiv mitgeben, die Inklusion von dieser Produktion von Anfang an mitdenken. jetzt habe ich ein wahnsinnig tolles Team um mich herum, aber niemand von uns hat irgendwie Erfahrung mit inklusivem Theater machen. Wo soll ich mir anfangen und gibt es etwas, was du uns könntest auf den Weg mitgeben?
Es gibt inklusive Theater schaffende Personen, die gibt es. Und ich würde mich einmal mit ihnen einfach mal unterhalten und schauen, könnt ihr zusammenarbeiten und sie auch ein Ensemble reinnehmen. Da gibt es zwei, die super sind. Nina Müllemann oder der Edwin Ramirez, wo selber auch Kultur wie selber zelebriere, aber auch ich weiss, dass sie dort recht auch unterstützend sind. Also ich sage immer, man muss es vor allem am Anfang mitdenken, weil sonst ist es so wie eine Sandburg, wo nicht auf stabilem Fundament steht und dann wird es wie so Treibsand. Also nachher gute Inklusion irgendwo implementieren, merken wir oft, dass es vielleicht einfach so Pflasterli-Politik ist. Mhm. Weil das merken wir auch gut bei Stand-ups oder so, wenn man es einfach probiert, in Gebärdensprache 1:1 übersetzen. Das kann man theoretisch schon machen, aber der Wortwitz, wie ein Stand-up aufgegliedert ist für eine hörende Person, ist nicht gleich wie eine gehörlose Person. Darum hat ja Ursus und Nadeschkin auch ein Programm gemacht, schon in der Konzeption für Hörende und Nicht-Hörende. Und das muss einfach von Anfang an dabei sein. Natürlich fällt es uns manchmal nicht ganz einfach, die Künstlerin eben jetzt bei so Sachen wie bei dir, kann man das wie so sagen, bei den Produktionen, aber manchmal muss man schauen, wie können wir es mit bestehendem Material machen. Und darum würde ich einfach sagen, vor allem am Anfang schon probieren mitzudenken, weil dann ist noch nicht ganz klar, und halt die Leute, wenn es dann inklusiv wird, nicht schon auch in der Probe und in der Konzeption, was das Bühnenbild anbelangt, wie Fragen. Weil das haben wir auch schon gemerkt, wenn dann plötzlich für ein Ensemble plötzlich eine Gebärdendolmetschung dazukommt und sie dann aber ein Ohr sucht, wo sie weiss, das ist gut zu gebärden und das aber nicht schon von Anfang an mitdenkt, stört es dann eben die von den anderen Abläufen. Und das ist dann das Kontraproduktivste, klar, was du machen kannst, weil dann sind beide in ihrer Kunst beschnitten. Und darum sage ich einfach immer, und das ist, glaube ich, Quintessenz, es muss von Anfang an der Wille und die Haltung da sein, weil dann geht man auch anders an die Recherche. Also wenn ich jetzt die mitgeben kann, wenn ihr das im 27. plane und noch nicht geplant haben, es möglichst früh unter dem Filter auch zu bedenken. Und wenn ihr da Infos braucht, könnt ihr immer gerne auf mich zukommen, eben jetzt die zwei nehmen und dann einfach mal schauen, könnte da etwas entstehen, oder?
Hey, fantastisch. Also vielleicht komme ich da gerne auf das zurück. Und das ist super, weil das ist ja genau das Ding, dass wenn man irgendwie ein fertiges Kulturprodukt hat oder ein Theaterprodukt, das dann im Nachhinein inklusiver zu gestalten, vor dieser Aufgabe sind wir auch schon gestanden und einverstanden, es ist dann häufig Pflasterli-Politik.
Ja, und beide sind nicht glücklich, weil, das habe ich gemerkt, ich habe einen super guten Kollegen, Renato Kaiser, der für Inklusion einsteht, wie vielleicht niemand, der so in der Bühnenkunst ist. Aber auch für ihn ist sein Programm schon zur Verfügung gestellt und alles und sie haben es auch übersetzt. Aber für ihn war es eine wahnsinnige Challenge gewesen, er, der immer allein auf der Bühne ist, plötzlich jemanden zu haben. Natürlich hätte es können, aber es hat ihn auch mal rausgebracht und er hat nachher gesagt, das ist schon eine Erfahrung. Ich bin sonst 20 Jahre allein auf der Bühne, auch wenn sie kein aktiver Teil ist, es irritiert. Und darum sage ich, das zeigt ja schon. Und wenn das aber nicht gut aufgeschafft wird, dann können da Irritationen von beiden Seiten passieren, wo ich einfach sage, wenn er wirklich Inklusion denken, müssen wir das schon im Schaffungsprozess von etwas mitdenken. Weil dann merkt er, ah, da gehen sogar neue Sphären auf, wieder wenn er schon in eine Schublade reindrücken
will. Fantastisch. Ja, nehme ich mega gerne mit.
Da bin ich auch gespannt, was da draus wird. Und darum, ich werde dich mit grossen Augen und grosser Neugier anschauen, was der Bela Rothenbühler so fabriziert. Und danke dir recht herzlich für das tolle Interview.
Hey, danke dir vielmals für die Einladung. Ist eine grosse Freude gewesen.